Schweinehund. Ich schlief mit meinem Halbwissen noch sehr lange gut, trotz der wiederkehrenden Geschichten meines Vaters, die ihn nicht losließen. Und obwohl ich schon früher immer wieder einmal den Willen gespürt hatte, mich mit der Geschichte von Ernst auseinanderzusetzen. Die Handlungsschwelle übertrat ich lange Zeit nicht. Dabei kann ich nicht behaupten, dass es mir an Möglichkeiten dazu gefehlt hätte. Einen Computer hatten mir meine Eltern schon Ende der 1980er Jahre geschenkt. Einen Amiga 500 mit einem halben Megabyte Speicher. Den konnte ich bedienen. Auch das Internet lernte ich kennen, als die Modems noch knackten. Mir Wissen im Netz aneignen konnte ich also schon früh. Mein Vater hatte eine Schwäche für Zeitungen und Zeitschriften. Manchmal kam es mir so vor, als ob er regelrecht versuchte, Wissen festzuhalten. Auf seinen Schreibtischen und in den Regalen im ausgebauten Dachgeschoss unseres Hauses stapelten sich in meiner Jugendzeit Artikel, die er ausgeschnitten und kopiert hatte, fein säuberlich versehen mit Erscheinungsdatum und markierten Abschnitten von Bau über Technik bis hin zu Geschichtsthemen. Viele Stunden verbrachte ich als Jugendlicher damit, sie in die dafür vorgesehenen Aktenordner abzuheften. Eine Sisyphusarbeit war das, aber immerhin eine bezahlte. Vor allem Preußen hatte es ihm angetan. Nur zu Ernst, Rieger oder dem Holocaust sammelte er nichts. Wusste er nicht, wie er vorgehen sollte? Hinderten ihn seine inneren Widerstände, weiter nachzufragen? Oder schien ihm das Vorhaben schlicht als zu groß, um es anzugehen, weil ihm die Zeit dazu fehlte? Vermutlich spielte all das eine Rolle. Nur ein Erinnerungsstück lag lange Zeit in Griffweite. In einem Bürocontainer, direkt neben seinem Schreibtisch, schlummerte über die Jahre der Brief eines amerikanischen Professors, der mehr über Ernsts Rolle beim Holocaust erfahren wollte, unter Wiedervorlage. Bei mir war es kaum anders. Obwohl ich seit Mitte der 1990er Jahre im Internet umhersurfte, dauerte es rund 15 Jahre, bis ich das erste Mal Ernsts Namen in eine Suchmaschine eingab. Es war ein Abend im Herbst 2009. Ich arbeitete seit kurzer Zeit als Journalist und saß in einem Hotelzimmer mitten in Litauen. Die deutsche Luftwaffe überwachte in jenen Tagen schon den Luftraum über dem Baltikum, eine Aufgabe, die zwischen den NATO-Mitgliedstaaten bis heute rotiert, weil keiner der drei baltischen Staaten über eigene Kampfflugzeuge verfügt. Die Geschichte versprach spannend zu werden. Bereits damals testeten russische Kampfflieger, wie weit sie sich dem Luftraum Estlands, Lettlands und Litauens nähern konnten, bis NATO-Jets aufstiegen und auf Abfangkurs gingen. Dass Moskau tatsächlich wieder die offene Konfrontation mit dem Westen suchen würde, lag damals aber noch weit außerhalb meiner Vorstellungskraft. Und auch die deutschen Piloten nahmen die Sticheleien der Russen vor allem sportlich. Am Tag zuvor war ich das erste Mal in meinem Leben in Riga gelandet. Die Stadt hatte mein Vater in seinen Erzählungen über Ernsts Taten nur sporadisch erwähnt, als Ort, an dem Ernst für die SS gewesen sei. Im Hotel in Shirley, wohin ich mit dem Bus gereist war, fiel mir an jenem Abend die Verbindung wieder ein. Ich öffnete den Laptop, tippte im Browser Ernst Hemiker ein und wurde auf Anhieb fündig. Mehrere Ergebnisseiten erschienen, darunter auch welche, in denen die Massenerschießungen erwähnt wurden. Ich erinnere mich noch an das Buch Masters of Death, aus dem ich Auszüge online einsehen konnte. Dass mein Großvater in das Massaker verwickelt war, schien also kein Geheimnis zu sein. Hier las ich erstmals auch den Namen des Ortes, der durch die gigantische Mordaktion der Nazis in die Geschichtsbücher über den Holocaust eingegangen ist: Rumbula. Rasch kopierte ich das Wort ins Suchfeld eines Kartenprogramms. Als ich die Seite quälend langsam aufgebaut hatte, fröstelte es mich. Der Rigaer Stadtteil, genauer gesagt das Wäldchen, in dem die Menschen umgebracht worden waren, lag nur wenige Kilometer von dem Hotel entfernt, in dem ich die erste Nacht nach meiner Anreise in Riga verbracht hatte. Der Enkel eines Massenmörders hatte seelenruhig unweit der Henkerstätte seines Großvaters geschlafen. Ein flaues Gefühl machte sich in meiner Magengrube breit. Im Netz fand ich auch einen Bericht über Ernst, der nichts mit dem zu tun hatte, was mein Vater mir erzählt hatte. Auf einer Seite für jüdische Ahnenforschung las ich, dass er 1943 ein Lager im Westen Lettlands mit knapp 100 niederländischen Zwangsarbeitern kommandiert habe. Der niederländische Inspektor, der Ernst während des Kriegs offenbar im Lager Popperwalen besucht und dessen Bericht die Webseite veröffentlicht hatte, hielt ihn für einen Deutschen von dem Schlag, die in Militäruniform ihre Macht zum Ausdruck bringen können, prinzipiell aber ein gutes Herz hätten. So habe Ernst ohne jeden Luxus gelebt und es sehr bedauert, dass die Niederländer so schlecht gekleidet gewesen seien. Dass jemand sich in seiner Militäruniform aufplusterte, behagte mir nicht. Umso weniger, als ich selbst meinen Wehrdienst geleistet und auch später noch als Student in den Semesterferien bei der Bundeswehr gearbeitet hatte. Vorgesetzte, die aufgrund ihres höheren Dienstgrads auf dicke Hose machen, kannte ich aus persönlicher Erfahrung, vor allem aus den Ausbildungsregimentern, in denen ich damals diente. Aber sie waren zu meiner Zeit zum Glück bereits die Ausnahme. Die anderen Zuschreibungen gefielen mir besser. Das gute Herz, die Bescheidenheit und die Sorge um die Niederländer. Ich spürte eine gewisse Erleichterung, auch wenn sich die Ruhe, mit der ich die vielen Jahre zuvor gelebt hatte, von nun an nicht mehr einstellen wollte. Nach diesem Abend reifte in mir der Gedanke, mit meinem Vater nach Riga zu reisen, um mehr über die Massaker zu erfahren und mit Überlebenden zu sprechen. Das Ganze wurde für mich zu einem unverrückbaren Plan, aber ich verspürte keine Eile. Hätte ich gewusst, wie wenig Zeit uns blieb. Meinem Vater konnte ich nun nicht mehr helfen. Aber ich war Journalist. Ich verfügte über das Handwerkszeug, unseren Fragen nachzuspüren, wohl ahnend, dass sich Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs vieles kaum noch feststellen lassen würde. Dennoch wollte ich mich auf die Suche begeben. Auf die Spur von Ernst, einem Mann, der mehr Phantom war als Großvater. Und ich war entschlossen, ihr zu folgen, wo immer sie mich hinführt.